Wieder ein Montag. Der Sommer, der steht schon fast vor der Tür. Im Grunde hat er schon angefangen, meteorologisch gesehen. Und politisch ist auch einiges los. Mindestens eine Wahl steht noch vor der Tür. Aber es gibt auch andere Dinge zu besprechen. Und das tue ich jetzt mit Sergej Lochthofen. Hallo, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie, Justin Bieber. Also darum muss ich mich wirklich nicht mehr kümmern. Da bin ich froh.
Aber Ihnen sagt der Name noch was, Justin Bieber. Das
ja,
spricht ja schon mal für Sie.
Selbstverständlich, dass das für die... Taylor Swift kenne ich natürlich auch. Ich habe sogar mal was runtergeladen, mir angehört. Ich habe ja eine Enkeltochter, die in das Alter hineinwächst. Und da wollte ich ja vorbereitet sein. Aber für mich als Mann der 60er Jahre, sozusagen, der den Urknall des Rock'n'Roll in dieser Form erlebt hat und der modernen Popmusik, ist das alles natürlich immer eine Wiederholung. Insofern schmerzt es mich immer, wenn ich sage, oh Gott, schon, das habe ich schon zehnmal gehört von anderen.
Aber um das aber kurz abzuschließen, wir müssen noch ein bisschen aufpassen, ich auch, dass man da nicht so klingt, irgendwie wie so ein älterer Mann, der immer alles schon besser weiß. Da muss man entspannt sein gegenüber den Enkelkindern.
Habe ich keine Sorge, außerdem weiß ich es ja auch besser.
Ach, das mag ich an Ihnen, Herr Lochthofen, das mögen auch die Hörer und Hörerinnen, dass
Nein,
Sie es ja alles sagen, besser wissen.
Wenn man die Beatles, die Bob Dylan und die all die einen, Leonard Cohen, das Ganze also fast zeitgleich alles erlebt hat oder zeitgleich erlebt hat und die Rolling Stones und alles, was dazu gehört, Crosby, Stills, Nash & Young, da ist man natürlich gefeit gegen all das, was da noch kommt.
Wir lassen das mal so stehen und das ist ja das Gute, dass Sie zuspitzen, dass Sie einordnen und das ist auch ganz gut, dass wir so über Dinge reden, die jetzt so Thema sind, unter anderem eben die Friedenskonferenz, die jetzt am Wochenende, so hieß sie wirklich, die stattgefunden hat in der Schweiz und ich habe irgendwo gelesen, viel Symbolik vor malerischer Kulisse, also es ging natürlich um den Krieg in der Ukraine, aber Russland und China waren gar nicht dabei, es waren 100 andere Staaten dabei und ich möchte gerne von Ihnen wissen, was bringt dann überhaupt so eine Friedenskonferenz ohne China und Russland? Oder ist das trotzdem positiv gesehen erstmal ein Anfang?
Naja, das ist natürlich ein ziemlich sichtbarer Webfehler in der ganzen Geschichte, dass da sich Leute versammelt haben, die größtenteils, zumindest wie gesagt, größtenteils einer Meinung sind. Das Dilemma ist, was wir bei diesem Konflikt und bei diesem Krieg erfahren haben, dass die Welt ziemlich gespalten ist. Früher gab es ja so eine Leadership seitens des Westens und da hängen sich viele dran und mit Zähneknirschen oder nicht Zähneknirschen. Inzwischen gibt es mehrere Machtzentren und gerade die BRICS-Länder, in denen ja auch Russland mit dabei ist und die Chinesen und die Brasilianer, die verhalten sich zu diesem Krieg natürlich um Russland herum ganz anders. Viele in der dritten Welt sagen, das geht uns nichts an, wir haben ja unsere Kriege und darum kümmert ihr euch auch nicht richtig und warum sollen wir uns da um die Ukraine kümmern? Und da war die Konferenz sicher eine Heerschau, zu schauen, wer steht noch dazu. Und es waren eine ganze Reihe Länder des globalen Südens, die auch die Schlusserklärung mit unterzeichnet haben, im Gegensatz zu Brasilien oder im Gegensatz zu Südafrika oder Saudi-Arabien. Trotzdem waren es viele, die das gemacht haben. Insofern ja, ein Zeichen dafür. Also es sieht in der Welt schon so aus, dass die Mehrheit der Länder gerne diesen Krieg schnell beenden würde und da auch auf der Seite Ukraines steht. Das ist der wesentliche Punkt. Alle anderen Unterpunkte, glaube ich, sind, nun ja, sag ich mal, wichtig, aber nicht entscheidend.
Das war ja die Woche sowieso viel los, also die Friedenskonferenz war das eine, es war ja auch noch der G7-Gipfel, überall war immer der Präsident der Ukraine, Selenskyj, mit dabei, er war ja auch in Berlin im Bundestag. Also die Frage ist immer, es ist gut, dass sich die Mächte treffen, aber die Frage ist immer, wer hat welche Interessen, wie sie es ja eben beschrieben hat, was es am Ende wirklich bringt. Also Geduld ist angesagt wahrscheinlich.
Wenn es jetzt normale Zeit wäre, würden wir ja lange diskutieren darüber, was im Deutschen Bundestag passiert ist und warum da Abgeordnete aufstehen mussten, zum Beispiel um Sarah Wagenknecht herum. Aber die Zeit ist so schnelllebig und die Dinge sind dann plötzlich weit weggeschoben und diese Art von Klamaukpolitik ist dann auch nicht mehr ganz so wichtig. Ja, der G7-Gipfel hat ja auch mit Blick darauf, dass Giorgia Meloni, eine Profaschistin, ihn austrägt, schon eine besondere Aufmerksamkeit fragen. Interessant für mich war, wenn Sie sich an unser ersten Gespräch vor 2,5 Jahren, also im Februar 2022 erinnern, hatte ich ja sofort den Vorschlag gemacht, die russischen Vermögen, fast 300 Milliarden, die im Westen in den Banken liegen, also meistens Devisenreserven in Form von Dollar, von Euro und anderen Dingen, dass man die einfach nehmen müsste und der Ukraine überlassen, damit sie ihre Finanzen in Kriegszeiten als überfallenes Land sozusagen stabil halten kann. Natürlich auch für den Einkauf von Waffen. Das ist 2 Jahre lang diskutiert worden, mal ein bisschen stärker, mal weniger. Leider, sage ich mal, nicht sehr weit gekommen. Immerhin auf diesem Gipfel ist man sich jetzt einig, dass man die Zinsen, die für dieses Geld anfallen, für die Tilgung von Krediten von 50 Milliarden Euro für die Ukraine nimmt, womit sie all das kaufen kann, auch die Reparatur ihrer Kraftwerke betreiben kann. Das finde ich schon mal gut. Das führt in Moskau zu Zähneknirschen. Man schreit natürlich Mordio, Diebstahl und so weiter, aber man reagiert darauf. Interessant auch, weil alle sagen, ja, in der Schweiz, das sei nur so ein Treffen mit schönen Fotos gewesen. Nein, die Russen hat das schon natürlich schon ziemlich angefressen, also Putin im Besonderen, dass man nicht vertreten war dort, dass man dann keine Bühne hatte, wo man auftreten konnte. Und so kommt es auch, dass Putin praktisch einen Tag vor diesem Treffen eine große Show abgezogen hat.
Er hat Friedensangebote vorgelegt, zum Beispiel. Also hat er gesagt, aus seiner Sicht Friedensangebote.
Er hat ein Ultimatum vorgelegt. Das ist ja wirklich wieder, die sind wirklich wieder reingefallen auf das, was da gesagt wird. Das ist ein reines Ultimatum. Er hat ja selbst Teile der Ukraine für sich beansprucht, also als russisches Territorium, die er noch nicht mal besetzt hat, ja, bei diesem Vorschlag. Das ist schon ein seltsamer Friedensangebot, ja.
Nein, das war eine. Wie gesagt, aus seiner Sicht Friedensangebote, um das nochmal festzuhalten.
Ich sage mal, ich habe mir die ganze russische Presse da durchgelesen dazu. Interessant ist die Berichterstattung des Kommersant, das ist eine kleine Wirtschaftszeitung, die noch ein bisschen so am Rande der Legalität arbeitet. Ich vermute mal, wenn die so lange weitermacht, wird sie auch verboten. Da beschrieb der Korrespondent das Treffen mit Putin, also sie wurden plötzlich einberufen, wie das so auch zu DDR-Zeiten war, wurde ein bedeutendes Ereignis angekündigt, sie mussten dahin und hatten schon Befürchtungen, dann erzählt er, dass die Atomdoktrin geändert wird, dass man sozusagen den Erstschlag verkündet und so weiter. Also die waren schon alle ziemlich zittrig, dass es eine weitere Eskalation gibt. Im Augenblick ist ja das Thema Erpressung durch Atomwaffen ja in der Politik ein wichtiges. SIPRI, das große Friedensforschungsinstitut, hat ja wieder bekannt gegeben, dass so viele Atomwaffen sozusagen aufgerüstet und heißgestellt es noch nie in den vergangenen Jahrzehnten seit dem Kalten Krieg gab. Das ist alles eine Folge der putinschen Politik, sage ich an dieser Stelle. So, und die Leute gingen dahin und stellten dann plötzlich fest, ach ja, erzählt er über die alten Geschichten, Gott sei Dank. Und da schliefen gleich die ersten ein, der Korrespondent beschreibt das. Das hätte man zum Beispiel in der DDR nicht schreiben dürfen. Ja, also das heißt, die Leute sind noch mutiger und die wissen, dass Journalisten für 25 Jahre ins Lager gesteckt werden, wenn sie Putin kritisieren und diesen Krieg. Und schrecklich ist, was die offizielle, so eine Lieblingszeitung von Putin, die Komsomolskaja Pravda, die hat noch den Namen der Komsomolzin im Kopf, aber hat damit natürlich nichts zu tun. Und da will ich mal einfach mal ein ganz kleines Zitat mal übersetzen, laufen hier jetzt vor dem Mikrofon.
Bitte, bitte, tun Sie das.
Ja, es ist ein schrecklicher Ton, das ist sozusagen das Lieblingsblatt von Putin, das schreibt zu diesem Ereignis. Кстати, обиженная ливерная колбаса из Германии Олаф Шольц. Also, nebenbei, die beleidigte Leberwurst aus Deutschland, Olaf Scholz, der höchstwahrscheinlich nicht mehr lange dieses Amt begleiten wird, was er hat, hat gestern versucht, irgendwas dahin zu lallen. Es wird noch Zeit geben für einen Waffenstillstand, der immer mit Russland diskutiert. Also auf die Frage eingehend schreibt der Journalist, also ob Russland nur an so einer Veranstaltung in der Schweiz da hätte dabei sein müssen. Und dann geht's weiter. Onkelchen, hast du bei Biden die Alzheimer bekommen? Mhm. Man sagt ja doch mit russischer Sprache, es geht nicht um Waffenstillstand, es geht um Frieden. Nicht verstehen, russisch. Also es wird in Kyrillisch geschrieben, also deutschen Buchstaben. Na gut, Hände hoch, sage ich dir. Hast du dich daran erinnert? Dann denk daran. Du kennst es noch von früher und sagst auch den Amerikanern. Das heißt also, es wird sozusagen auch angespielt auf 1945, das Ende des Krieges, dass Russland nun, sage ich mal, den Faschismus besiegt hat und dass die Leute heute in Deutschland sozusagen doch sich erinnern sollte, man könnte das auch nochmal wiederholen. Diese Terminologie, man könnte doch mal nochmal wiederholen, also nochmal nach Deutschland einmarschieren, bis nach Berlin, das spielt in den Köpfen der russischen Propagandisten sozusagen, nicht nur bei Solowjow, dem Mann aus dem Fernsehen, der inzwischen auch im Westen eine berüchtigte Berühmtheit erfangen, aber auch bei den ganz normalen Journalisten dort eine Rolle. Das ist sozusagen ein ganz schlimmer Jargon und er hetzt natürlich die Leute ständig wieder auf. Ich will nur sagen, es sind zwei Welten, in denen wir unterwegs sind und diese beide irgendwie zueinander zu bringen, diese russische, putinsche Welt und unsere, das wird nicht ganz einfach sein.
Interessant vor allen Dingen mal zu hören, wie gesagt, den russischen Teil habe ich jetzt nur ansatzweise verstanden, aber eben
müssen
die...
Sie ja auch nicht, aber deswegen haben Sie ja mich, ich übersetze
ja. Ja, Kirbatsar habe ich verstanden, das heißt Wurst, das war offenkundig die beleidigte Leberwurst.
Kalbatsar. Liebernaya Kalbatsar ist die Leberwurst.
Ist die Leberwurst, das wusste ich zum Beispiel nicht.
Hast du dich bei Onkelchen, hast du dich bei beiden mit Alzheimer angesteckt?
Ja? Das wollte ich jetzt gerade sagen, also neben dem propagandistischen Ton, das weiß man, aber es ist interessant zu hören, ist es trotzdem der sehr direkte Ton, der wahrscheinlich selbst hierzulande der Springerpresse nicht so deutlich wäre, wie das jetzt dort
das
passiert.
Das ist hier nicht üblich. Es ist inzwischen sozusagen in finsterste Zeiten von Agitprop die Entwicklung gegangen. Und ich finde jedes Mal, ich kann mich damit nicht abfinden, sage ich mal, die Menschen haben ja eine Zeit lang in den 90er Jahren sehr offen geschrieben und sehr offen gearbeitet. Das heißt, alles vorbei und das lässt mich doch erschaudern. Es ist nichts ewig unter der Sonne. Auch wir müssen aufpassen, dass wir nicht fahrlässig in eine Situation kommen, wo wir alle wieder die Klappe halten müssen.
Wir gehen jetzt mal von der Außenpolitik zur Innenpolitik, wobei ja alles irgendwie zusammenhängt. In dem Fall ist der Protagonist zumindest der gleiche, nicht Putin um Gottes Willen, sondern Olaf Scholz. Denn Olaf Scholz hat ja neben der Außenpolitik auch mit Innenpolitik und Haushaltsberatung in dem Fall zu tun. Denn die ersten Gespräche finden statt mit Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und natürlich der Finanzminister Christian Lindner. Und es wird ja so gesagt, Sie haben das auch kürzlich gesagt in der Sendung Maischberger, dass daran auch so ein bisschen die Ampel gemessen wird. Und eigentlich, ja, Sie haben es so sinngemäß formuliert, man Christian Lindner so lange ins Zimmer einsperren müsste, bis er die 20 Milliarden rausrückt. Also zerbricht die Ampel daran oder ist es wieder nur so journalistisches Getöse, was wir ganz gern machen, dass am Ende es ja sowieso durchkommt und die werden schon noch bis nächstes Jahr durchhalten?
Naja, die haben alle drei kein Interesse zu zerbrechen. Das heißt, also sie sind alle weg vom Fenster, wenn es denn soweit sein sollte. Ich bin ja in dieser Maischberger Sendung ja dumm aufgefallen, indem ich gesagt habe, Olaf Scholz, den ich ja durchaus schätze, also wenn Sie über die Jahre seiner Kanzlerschaft mit mir gesprochen haben, habe ich ja immer mit Respekt geredet, weil ich kenne ihn noch als Arbeitsminister. Es war ein kluger, überlegter und vor allem sachkundiger Mann. Ich kenne auch Möllermann, ja, sage ich mal auf andere Weise, auch damals Wirtschaftsminister. Ein ganz anderer Typ, der wirklich seine Arbeit auch kennt und macht im Detail, aber der absolut nicht in der Lage ist, das sozusagen, wie das heute notwendig ist, nach außen hin zu reflektieren. Das bleibt so. Das heißt, ich habe einfach in der Sendung auch gesagt, ich habe Angst oder Bedenken, dass eine große Partei wie die SPD, der Deutschland sehr viel verdankt, es sind ja 150 Jahre Tradition und die hat jetzt den schlechtesten Wahlausgang hingesetzt in ihrer ganzen Parteigeschichte. Und alle machen so weiter, Frau Esken und die anderen. Das wird so nichts mehr. Das heißt, entweder die tauschen den Olaf aus und nehmen nochmal Schwung, was auch uns in den Landtagswahlen in Thüringen helfen würde. Das heißt, eine ganz andere Stimmung erstmal da wäre. Wir würden das mal lange diskutieren, kann der Nachfolger oder die Nachfolgerin, möglicherweise wäre es ja dann Pistorius, oder es würde einfach eine andere Stimmung da entstehen. Und zweitens, es geht nicht um 20 Milliarden. Die kratzen jetzt da rum und sitzen bis in die Nacht und raufen sich. Das ist alles schön und gut. Unser Maßstab muss sein, was geben die Amerikaner, was geben die Chinesen aus, dafür, dass sie die Nase vorn behalten im Wettbewerb auf den Weltmärkten. Und da sind wir mit Sparen, können wir das nicht machen. Das heißt, wir müssen nicht 20 Milliarden, nicht 30 nehmen. Es werden auch 500 Milliarden Euro nicht reichen, wenn wir Kredite in die Hand nehmen. Das heißt, also wir müssen uns ganz andere Summen uns beschäftigen und diese Sparpolitik, die ich auch für eine große, lange Phase gut empfand, ist im Augenblick völlig deplatziert. Wir sparen uns zu Tode im Augenblick. Und da ist Olaf Scholz natürlich und der Herr Lindner die zwei.
Ich wollte gerade sagen, Scholz steht ja auf der Seite von Lindner. Also ist ja nicht so, dass der Scholz das kritisch sieht.
Beide zur falschen Zeit am falschen Ort.
Sagen Sie, aber so wie Olaf Scholz, um das mal aufzugreifen, zuletzt geklungen hat, klang es nicht so, als ob er jetzt Platz machen möchte für Boris Pistorius.
Naja, das sind aber dynamische Entwicklungen eher selbst ja. der versteht überhaupt nicht, wovon wir hier reden. Mhm. Das heißt, er macht doch eigentlich gut. Und wenn er gefragt wird, ob er dies oder jenes macht, sagt er einfach mal in der Pressekonferenz, nö. Und dann geht's weiter. Das heißt, also er ist fast wie ein Autist, der versteht uns überhaupt nicht, was Sie hier meinen, ja. Und ich bin auch nicht jemand, der, sagen wir, sehr schnell, Sie können sich daran erinnern, der jetzt nicht mit sozusagen rumkrakelt hat, Merkel muss weg. Nein, die hat das zu einer bestimmten Zeit sehr ordentlich gemacht. Und das wird man auch in 20 Jahren so richtig sehen. Einschließlich, das schaffen wir. Das hat sie auch richtig gemacht. Olaf hat auch einiges, aber jetzt geht es nicht mehr. Jetzt geht es auch bei der SPD um alles. Das heißt, wenn sie in Sachsen, was ja durchaus möglich ist, unter die 5%-Marke fällt, sagen Sie mal, wo leben wir denn? Ja, irgendeine braune Partei kriegt 30 und die SPD nicht mal 5. Das kann doch nicht unser aller Blick in die Zukunft sein. Insofern, und da hat Olaf Scholz natürlich einen großen Anteil daran. Er kann es nicht den Leuten vermitteln. Und wenn er es nicht kann, ist er falsch am Platz.
Das ist ja interessant, man denkt ja so, das ist so eine einfache Eigenschaft, die jeder hat, aber offenkundig hat die nicht jeder, das Vermitteln. Gerhard Schröder hatte die zum Beispiel, egal wie man jetzt heute über Schröder denkt, aber gab ja andere erfolgreiche Kanzler.
Gerhard Schröder hatte noch eine zweite Eigenschaft, der hatte selber keine Gedanken. Das heißt, der war nicht der Cleverer. Er war natürlich skrupellos, wenn es um die Macht ging. Aber er konnte von klugen Leuten gut munitioniert werden. Das heißt, wenn man ihn auf die richtige Schiene setzte, dann ging der wie ein Panzer voran und schob alles andere, oder wie ein Bulldozer, ich bleibe mal zivil, wie ein Bulldozer schob alles weg. Das konnte Gerhard Schröder, das kann Olaf Scholz nicht. Er kann die Leute nicht mitreißen, er kann die nicht irgendwo führen. Er kann auch nicht, selbst wenn Hochwasser ist, mit Gummistiefeln dort rumlaufen, irgendeinen Effekt erzielen. Nein, das kann er alles nicht. Ja, das heißt, für eine Zeit, wo alles gut läuft und das Wachstum beschleunigt werden muss, wäre er vielleicht ein guter Mann. Aber wo es elementar darum geht, dass die Amerikaner und Chinesen zuschauen, schauen Sie mal allein die Elektrizität, ja, wie schwer sich das tut, das kann so nicht bleiben. Das geht um die zentrale Wirtschaftskompetenz Deutschlands. Wenn die Automobilbranche wegbricht und schwächelt, das können wir uns gar nicht leisten. Da können wir vieles andere nicht, auch die sozialen Aufgaben nicht lösen. Das heißt, auch bei Migrationspolitik ist er nicht in der Lage, sich zu bewegen, richtig. Das ist wirklich für die SPD verheerend, aber auch für uns alle.
Einer, der da anders gestrickt ist, zumindest was die Rhetorik angeht, und der Leute auch mitreißen kann mit seiner Person über seine Partei hinaus, also insofern das Gegenteil von Olaf Scholz, ist immer noch Bodo Ramelow, auch wenn die Linke hier in Thüringen nicht mehr so gut dasteht wie vor 5 Jahren. Und er hat jetzt so ein bisschen Bilanz gezogen, weil jetzt jüngst die letzte Landtagssitzung in der laufenden Legislaturperiode stattgefunden hat. Und in Bezug auf die Regierung der letzten 5 Jahre hat er gesagt, es war ein Kraftakt, aber letztlich erfolgreich. Was können wir denn jetzt nun von einer Minderheitsregierung, wie sie hier in Thüringen zuletzt war, lernen, wenn wir überhaupt was lernen können?
Wir können nur daraus lernen, dass eine Minderheitsregierung Murks ist. Ich war ja von Anfang an dagegen, aber wir müssen auch lernen, dass die Wähler draußen ziemlich verwirrt sind und auf diese Art und Weise immer wieder auch Murks produzieren. Das sind nicht in erster Linie die Politiker, es sind die Wähler selbst. Das heißt, wir sehen ja, wir haben ein erfolgreiches Modell Bundesrepublik, wo auch die Ostdeutschen vor 35 Jahren sich mit Begeisterung haben angeschlossen. Das heißt, sag ich mal, wir haben ein erfolgreiches Modell, was gut funktioniert. Nun kommt aber speziell auch aus dem Osten der Wunsch, wir möchten das bitte kaputt machen, wir möchten was anderes an dieser Stelle, was nicht so erfolgreich ist, denn es ist ja offensichtlich, nach 35 Jahren sind wir nach wie vor Nehmerländer und keine Geberländer. Das heißt, wir halten die Hand offen und einen Teil unserer täglichen Kosten übernehmen die Westdeutschen. Das heißt, in dieser Situation immer wieder die Parteienlandschaft zu zersplittern und die erfolgreichen Parteien aus den 70er, 80er Jahren, die dieses Land ja in diese hervorragende Situation gebracht haben, bei aller Kritik im sozialen Bereich, trotzdem in eine gute Situation gebracht haben, wollen wir jetzt alle gemeinsam noch weiter zerstören. Das ist nicht gut. Das heißt also, die Minderheitsregierung ist nur ein Krampf, ist nur eine Notsituation, und diese 5 Jahre haben eindeutig gezeigt, es funktioniert sehr, sehr schlecht bei aller Freundschaft, wenn Bodo Ramelow sagt, es war ein erfolgreiches Wirken. Nein, es war deutlich unter dem, was wir uns hätten leisten müssen. Und wir sind auch im Wettbewerb gegen die anderen Bundesländer nicht wirklich vorangekommen.
Apropos Wettbewerb, wir haben da vielleicht noch eine gute Nachricht. Es gibt ja den Wettbewerb der Fußballer in Europa, Europameisterschaft auch genannt.
Oh, jetzt steile Kurve.
Jetzt habe ich eine steile Kurve genommen. Und ich bin mir sicher, Sie sind nicht der größte Fußballfan, das weiß ich. Aber wenn es drauf ankommt, gucken Sie Fußball. Sie haben auch das Eröffnungsspiel gesehen, Deutschland gegen Schottland.
War sehr ordentlich, hat allen eine große Freude gemacht, sogar dass das einzige Gegentor auch von einem deutschen Spieler kam. Vom Rüdiger fand ich auch eigentlich trostreich für die anderen. Die taten mir ja schon ein bisschen leid, dass das so, sage ich mal, eindeutig ausgefallen ist. Aber es ist natürlich ein gefährlicher Sieg. Es ist ein sehr gefährlicher Sieg.
Inwiefern?
Es wiegt zu sagen, es schafft eine Atmosphäre, wo, ach ja, das schaffen wir und das machen wir. Wir kennen das natürlich aus Tournees, dass einfach bei solchen Turnieren die sozusagen Mannschaften über sich hinauswachsen und dann plötzlich Mannschaften schlagen, die normalerweise eigentlich auf Sieg programmiert waren. Das heißt, wir sind in einer schönen Situation. Die letzte Vorbereitung war deutlich besser als das, was wir hätten uns erhoffen können. Der erste Sieg war schon sehr gut. Das zweite Spiel wird viel gefährlicher werden.
Gegen Ungarn weil, jetzt am Mittwoch, ja, das ja, ist so alles.
Weil es psychologisch, wir haben gewonnen, wir haben Siege im Kopf, wir sind toll, die anderen haben auch noch verloren gegen die Schweizer. Also ist so eigentlich nur Spaziergang. Und genau dann passiert es, ich weiß nicht, ob Sie mal Sport gemacht haben, ich habe mal Tischtennis gespielt.
Ich immer, auch,
wenn
ja.
Man, wenn man im Kopf sozusagen überheblich war, und das passiert sehr schnell, dann hat man meistens gegen deutlich schwächere Leute verloren. Das heißt, das ist die Situation. Da schätze ich Nagelsmann sehr hoch. Der Mann ist ja völlig überdimensioniert als Nationaltrainer. Eigentlich müsste der Trainer sein von Barca oder von Real Madrid. Das heißt, er ist einer der führenden Trainer in Europa. Eigentlich ein Profitrainer, der dort viel Geld verdient und dort natürlich auch die Champions League gewinnen kann. Da ist sozusagen das, was er jetzt macht, natürlich nur eine Stufe tiefer. Auch wenn die Deutschen natürlich...
Als Bundestrainer. Na, aber ist interessant, die These.
Selbstverständlich, selbstverständlich. Er ist ein junger Mann, der hat noch viel zu tun. Die werden sehen, falls er hier gut durchkommt, der wird das aufhören damit, weil er natürlich erstmal im Profifußball ganz oben ankommen muss. So bei Klopp oder bei unserem
Mourinho oder ja, Pep Guardiola.
Ja, Guardiola. Das ist die Richtung, die er hat. Und insofern, er hat das mit der Nationalmannschaft genommen, weil das im Augenblick sozusagen für ihn die beste Möglichkeit war. Aber das ist kein Schön oder irgendjemand, der dann, sage ich mal, seine große Karriere beendet mit ein paar großen Siegen und einer Weltmeisterschaft krönt. Das ist nicht der Fall, aus meiner Sicht zumindest nicht. Ja. So, also insofern ein guter Mann und ich hoffe, er kann die Mannschaft so einstellen, dass sie auch diesen zweiten Fight. Das zweite Spiel ist viel gefährlicher als das erste.
Oh, ich merke schon, Sergej Lochtow, Sie sollten nicht nur bei Merschberger auftreten, sondern vielleicht auch im Fußball-Doppelpass.
Ja. Das hat nichts mit Fußball zu tun, das hat nur mit Psychologie und Analyse zu tun. Da ist ja wieder die Chefredakteursfunktion, dass man da muss man Psychologe sein.
Wir müssen mal, wenn wir irgendwann mal Zeit haben, vielleicht bei den Radiotagen oder so mit Ihnen mal reden über Führungsqualitäten, weil das ja interessant ist, das Thema, was Sie auch bei Nagelsmann...
Kann man nicht lernen, muss man mitbringen, ansonsten keine Chance, ja, an dieser Stelle.
Sagt wie immer...
Wir haben noch zwei gute Nachrichten, schnell.
Ne, ich dachte, das wäre die gute Nachricht gewesen.
Ja, das ist super, super gute Nachricht.
Ja. Auch dann aber schnell raus mit den anderen beiden guten Nachrichten.
Ganz schnell, wir haben die Organspende wieder als Thema da. Die Länder haben das auf die Tagesordnung gesetzt. Finde ich vollkommen richtig. Damals ein grober Fehler gewesen, die Regelung, die in Deutschland gefunden worden ist. Eine Allianz übrigens von CDU und Grünen gewesen damals mit Schärfstärke. Und dass Hunter Biden verurteilt worden ist, der Sohn von Biden, zeigt, dass...
Ach, ich habe Handarbeiten verstanden. Nein, also Hunter Biden, der Sohn von Joe Biden.
Ist verurteilt worden und vor Gericht und kann sogar für längere Zeit in den Knast gehen. Das ist ein gutes Zeichen angesichts auch der vielen Prozesse gegen Trump. Die Justiz arbeitet in Amerika immer noch leidlich gut. Es ist zu hoffen, es bleibt so. Okay, dann.
Ich bin sehr zufrieden. Da spricht der Ingemann Chefredakteur. Die Konferenz ist beendet. Er schmeißt mich raus aus meiner eigenen Sendung. Sergej Lochtofen.
Selbstverständlich, es geht an die Arbeit.
Ja, es geht an die Arbeit. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.